Predigt möchte ich gerne mit uns beten. Ja, Vater, habe herzlichen Dank für die Willkommenskultur, die bei dir herrscht, dass du mit einer unbegreiflichen Liebe ein ganz offenes Herz für uns hast, egal wer wir sind, wo wir herkommen, was uns ausmacht. Danke für dein sehnsüchtiges Herz, das auf uns wartet. Vater, so bitte ich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch jetzt uns dein Wort aufschließt und zu uns sprichst und dein lebendiges Wort in unserem Leben wirksam werden lässt, dass wir wachsen auf dich hin, dir ähnlicher werden und wir einen Blick in dein Herz werfen dürfen. Amen. Ja, Christa Roos hat es schon gesagt, dass wir diese Adventszeit unter die Überschrift gestellt haben, nach Hause kommen. Und ich die Predigten so ein bisschen danach ordnen wollte. Und angefangen habe ich ja eigentlich schon am Ewigkeitssonntag mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das eine Adventsgeschichte ist, eine Nachhausekommen-Geschichte. Das steht ja im Zentrum dieses Gleichnisses, dass dort ein Sohn, der jüngere Sohn, nach Hause kommt und dort herzlich willkommen ist. Es ist deshalb eine Adventsgeschichte, weil Gott quasi im Advent mit Weihnachten seine ganz große Rückholaktion begonnen hat, die Rückholaktion seiner geliebten Menschen, die teilweise ihm etwas abhandengekommen sind, wieder zurückzuholen zu sich nach Hause. Und darum soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Ich hatte, wie gesagt, angefangen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, hinten mit dem letzten Sohn, mit dem Sohn, der eigentlich gar nicht von zu Hause weggegangen ist, der ist immer da geblieben, der sein Vater immer vor Augen, aber der sich zu Hause überhaupt nicht wohlfühlte. Und es lag daran, weil er ein sehr verzerrtes Gottesbild hat. Er hat irgendwie nicht wahrgenommen, was es für eine Freude eigentlich ist, wie der Vater sagt, alle Zeit bei ihm zu sein, sondern für ihn war der Vater ein mürrischer, kritischer Arbeitgeber. Und er hatte so den Eindruck, mein Vater, wenn er mich sieht, dann denkt er, du musst und du darfst nicht. Und Freude gibt es in diesem Vaterhaus nicht. Und so war das ihm abhandengekommen, die Freude an seinem Leben, am Vater, am Zuhause, die Freude daran, dass sein Bruder zurückkommt. Also es war ein recht bitterer Mensch geworden. Und wenn ich mir so vorstelle, dass der für das Vaterhaus Werbung machen sollte, das wird nicht funktionieren. Am letzten Sonntag haben wir uns dann mit dem jüngeren Sohn befasst, und zwar mit der Stelle, wo er nach Hause kommt und einen ganz anderen Vater erlebt als der ältere Bruder. Und zwar ein Vater, der auf ihn wartet mit offenen Armen, der dreckig wie er ist, ihn umarmt, ihn küsst und ihn als Sohn wieder einsetzt, indem er ihm den Ring wieder aufsteckt. Und der Sohn hatte gedacht, er sagt ja selber, ich bin es nicht mehr wert. Und er merkt, sein Zuhause ist der Ort, wo der Vater ihn überhaupt nicht hinterfragt, wo sein Wert nicht in Frage gestellt ist, sondern er kann kommen. Und er erlebt den Vater als einer, der feiert, der sich freut, der großzügig ist, also ganz anders als der ältere Sohn. Ja, das heißt, wir sind jetzt im Gleichnis, ein bisschen so in der Mitte angekommen, und da habe ich gedacht, dann machen wir heute Fortsetzung, indem wir mal an den Anfang des Gleichnisses gehen, damit wir so das ganze Bild bekommen. Und zwar habe ich für die heutige Predigt zwei Fragen mir gestellt. Die eine hat tatsächlich nochmal mit dem Gleichnis etwas zu tun, nämlich, warum verlässt der jüngere Sohn eigentlich sein Zuhause? Warum haut er eigentlich ab? Und die zweite Frage ist, klingt ein bisschen abwegig, aber wo kommt Jesus eigentlich in dem Gleichnis vor? Ne? Der Spurgeon hat gesagt, man muss in jeder evangelischen Predigt irgendwann auf Jesus kommen. Und deshalb habe ich gesagt, müssen wir auch diese Frage beantworten, wo kommt Jesus in dem Gleichnis vor? Aber er kommt drin vor, seien wir mal ein wenig gespannt. So, das heißt, ich lese jetzt erst noch mal so bis zu ein paar Verse vor aus dem Gleichnis, damit wir wieder reinkommen, so für die Zeit, wo es wirklich auch, also an die Stelle, wo es wichtig ist. Ein Mann hatte zwei Söhne, das wissen wir noch. Der jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte der Vater alles, was er hatte, unter ihnen, also unter beiden. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn aufs Feld, die Schweine zu hüten. Und er wäre, also der jüngere Sohn, wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Warum verlässt der jüngere Sohn eigentlich sein Zuhause? Wo sind unsere Pädagogen? Die sagen, es ist notwendig, steht schon in der Bibel, damit jemand erwachsen wird, muss er Vater und Mutter verlassen in den ersten Seiten und seiner Frau oder seiner Partnerin, seinem Partner anhangeln. Also es ist eigentlich nötig, dass Kinder, damit sie erwachsen werden, das Elternhaus verlassen. Ein schmerzhafter Prozess manchmal für alle Beteiligten, aber aus der Distanz lernen dann die Kinder, die dann erwachsen geworden sind, manchmal auch das Zuhause wieder schätzen. Oder? Also könnte man sagen, ein gesunder Schnitt, den der Junge macht, aber eben nicht ganz. Denn der jüngere Sohn, es heißt hier in dieser Übersetzung, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zusteht. Dabei handelt es sich schlicht und ergreifend um ein Erbe. Und normalerweise erbt man, das war damals noch viel mehr als heute, der Fall erst dann, wenn natürlich derjenige, der zu vererben hatte, du weißt es schon, tot war. Das heißt, dieser jüngere Sohn behandelt seinen Vater, könnte man sagen, ein bisschen so, als ob er für ihn schon gestorben sei. Und das ist ja nun durchaus auch sehr verletzend für den Vater und auch sehr frustrierend. Und er macht auch nicht so einen ganz klaren Schnitt, den es zum Erwachsenwerden braucht. Der jüngere Sohn wagt eben nicht diese Herausforderung der Selbstständigwerdung, sondern er nimmt die väterliche Hängematte mit. Also so ein Backup, ein finanzielles. Er erarbeitet sich nicht ein eigenständiges Leben, sondern lebt im Grunde genommen von dem, was sein Vater für ihn erwirtschaftet hat, aber eben weit weg von zu Hause. Was ist die Botschaft, die der Sohn mit diesem Lebensstil an seinen Vater schickt? Vater, ohne dich geht es mir besser. Oder auch, ohne dich, Vater, fängt das Leben erst an. Und mit dir geht es mir eigentlich schlechter. Das steckt so hinter diesem Satz. Dann ging er in ein fernes Land, dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte, da heißt sein Vermögen, aber eigentlich war es ja noch vom Vater so ein bisschen. Er will das, was er zu Hause vermisst, irgendwie nachholen und denkt, das ist ein guter Weg. Für ihn war der Vater, was manchmal das Schicksal ja von Vätern ist, eine Spaßbremse, eine Lebensbremse. Ohne dich geht es mir in meinem Leben besser. Und das ist für Väter, Väter gucken alle schon nach unten, das ist für Väter nicht immer leicht, das zu realisieren. Aber wenn wir das auf die Gottesbeziehung übertragen, denn darum geht es ja in diesem Gleichnis, wenn die Frage stellt, kann es sein, dass es auch heute viele Menschen gibt, für die Gott eher so eine Spaßbremse ist, eine Lebensbremse und sie eben nicht mit Gott verbinden, dass dort Leben ist, Fülle, Freude, Lebensfreude. Kann es sein, dass viele Menschen heute denken, ohne Gott geht es mir besser? Wie kommt das, dass Menschen zu dieser Auffassung kommen, ohne Gott geht es mir besser? Da kram ich mal so ein bisschen in meine Familiengeschichte hinein und vielleicht wissen die einen oder anderen, warum ich so bin, wie ich bin. Also, meine Großeltern väterlicherseits hatten 6 Kinder. Und insbesondere meine Großmutter, also mein Großvater, hat sich da, glaube ich, sehr vornehm herausgehalten. Die vermittelte an ihre Kinder ein Gottesbild. Und zwar würde ich so aus der heutigen Sicht sagen, so eine Mischung zwischen dem Gottesbild des älteren Sohnes, du darfst nicht, du musst, und Vater, also Gott mit Freude zu verbinden, ist ganz schlecht. Und auch von dem jüngeren Sohn, das Leben ist eigentlich da, wo Gott nicht ist. Die hat das irgendwie gut gemeint und hat auch ihre Geschichte und so weiter, das will ich jetzt erst gar nicht erzählen. Aber sie vermittelt an ihre Kinder ein Gottesbild, was ich schon recht problematisch finde. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Das hat mein Vater erzählt, da war noch ein relativ kleiner Junge. Und er hat mal an einem Kiosk sich Bonbons gekauft. Vermutlich von seinem eigenen Geld. Dann kam er nach Hause und meine Großmutter, eine fromme Frau, kriegte das mit und unterzog ihm eines strengen Verhörs. Und sagte ihm, was hast du da getan? Also es geht um Bonbons. Was hast du da getan? Du musst Abbitte leisten. Abbitte, muss man erklären, ostpreußischer Baptismus bedeutet in der Familie, du musst um Vergebung bitten. Was gab es zu vergeben? Meine Großeltern waren wohlhabend, am Geld lag es nicht. Für meine Großmutter ging das nicht, dass mein Vater sich zum Genuss Bonbons kaufte. Ja, ihr lacht, aber das war so. Da ist mein Vater mit groß geworden. Als Christ darfst du nicht genießen. Da haben wir es. Du darfst nicht. Und an anderen Stellen lernte er, du musst. Sprich, dort gab es, ja eigentlich gar nicht schlecht, Familienandachten. Da musste er immer bis zum Ende dabei sein. Es gab Familiengebete. Da musste er immer mitmachen und er musste auch beten. Dann war Ferienzeit. Wunderschönes Wetter draußen. Und er musste zu Hause mit seiner Familie einen Familienchor bilden und schöne, fromme Lieder singen. Du darfst nicht, du musst. Ja. Noch als ein erwachsener Mann, als ich dann Theologie studierte und ich quasi anfing, eine pastorale Autorität für ihn zu werden, fragte er mich manchmal, Andreas, darf ich das als Christ genießen? Als meine Großmutter schon lange tot war, saß ihm diese Frau mit ihrem Gottesbild immer noch im Nacken. So, jetzt sage ich, das ist schön weit weg. Aber davon ist mein Vater geprägt. Nun hatte mein Vater einen Bruder. Da waren 2 Brüder und der hat sich entschieden, nee, den Gott, mir geht's ohne diesen Gott besser. Und das hat er bis zum Ende seines Lebens durchgezogen. Der eine und der andere. Also mein Vater ist immer noch Christ. Mein Onkel ist ohne Gottes Beziehung gestorben, soweit wir das eben sehen können. Ohne diesen Gott geht's mir besser. Ich habe gesagt, das ist schön weit weg mit meinem Vater, mit meiner Großmutter, aber ich habe mich dann auch gefragt, was für ein Gottesbild vermittle ich eigentlich an meine Kinder? Oder auch die andere Frage, was für ein Gottesbild hast du mitbekommen von deinen Eltern? Geht gar nicht so um Schuldzuweisung, sondern wir vermitteln ja Dinge ohne Worte, sondern wie wir leben. Und die Kinder bekommen etwas mit und reagieren, genauso wie wir selber ja auch. Was für ein Gottesbild vermittle ich an meinen Nachbarn, an meine Freunde? Bekommen sie Interesse, Neugier, den Gott, an den ich glaube, kennenzulernen? Kriegen Sie das mit, dass Gott, der Vater, ein großzügiger, ein fröhlicher Gott ist, einer, der sich freut? Oder erschrecken Sie und sagen, ich glaube, es geht mir ohne deinen Gott besser im Leben. Jetzt möchte ich zu Jesus kommen. Wo kommt Jesus in diesem Gleichnis vor? Paulus schreibt einmal im Galaterbrief, er sagt, als die Zeit erfüllt war, das heißt, als der Zeitpunkt gekommen, als es nötig war, sandte Gott seinen Sohn. Gott macht nichts aus Zufall, sondern er hatte den Eindruck, dass jetzt die Zeit gekommen ist, vor 2000 Jahren, um mit vielen kaputten Gottesbildern aufzuräumen, die die Zeitgenossen Jesu vor Augen hatten, wenn sie an Gott dachten. Die damals herrschende Frömmigkeitsbewegung war die der Pharisäer, die es im Prinzip genauso gut meinten wie meine Großmutter. Aber den Standard, den sie setzten, konnten viele Zeitgenossen nicht mehr ertragen. Du darfst nicht, du musst. Und die Leute verbanden mit Gott eben nicht Freude. Und ich glaube, dass viele Zeitgenossen Jesu diesen Schluss zogen, ohne diesen Gott geht es mir eigentlich besser. Aber damals war das ein bisschen schwieriger zu leben. Aber es lebten viele Menschen am Rande der Gesellschaft. Man hat da diesen Spezialausdruck Zöllner und Sünder, Rande der Gesellschaft. Die hatten keine Hoffnung, weil sie nicht den Eindruck hatten, dass Gott mit ihnen irgendwas anfangen kann. Sie verbannen mit Gott nichts Gutes. Aber genau das ist es, wo Jesus hingegangen ist. Er geht zu diesen Menschen am Rand, Menschen, die einen Tiefpunkt in ihrem Leben haben, und begegnet ihnen dort. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis auch so drastisch. Für uns ist heute ein Schweinehirt, ja, gibt es eben fast gar nicht mehr, aber es ist nicht Unanständiges, wenn jemand Schweine züchtet. Ja? Aber damals war der Schweinehirt noch schlimmer als Prostituierten, Zöllner und Sünder. Das war wirklich unterste Stufe, weil der jüdischen Gesellschaft Schweine und so, das kam nicht vor. Und deswegen erzählt Jesus das, dass der Mann eben bei den Schweinen landet. Tiefer geht es nicht mehr. Und genau dort geht Jesus hin. Das ist, was die Pharisäer ihm vorwerfen. Er gibt sich mit Leuten, die am Rande dieser Gesellschaft sind, ab. Und dann heißt es noch als Top-Vorwurf, er isst sogar mit ihnen. Ja? Menschen, die bei den Schweinen gelandet sind. Aber genau da sucht Jesus die Menschen auf. Im Gleichnis wartet der Vater. Aber in der Wirklichkeit, wenn man sozusagen aus dem Gleichnis heraustritt, dann macht Jesus sich auf zu den Menschen hin. Er wartet nicht nur, bis sie kommen, sondern er macht sich auf und geht hin. Er geht den Menschen entgegen. Philipper 2 sagt Paulus, dass Jesus sich aufmacht vom Vater, von seinem ewigen Zuhause, und erniedrigt sich selbst und wird Mensch. Und er wird eben nicht zufällig Mensch an der Krippe. Zwar nicht im Schweinestall, aber doch eben am Rand der Gesellschaft. Und er bringt diesen Menschen Gott mit einem neuen Bild nahe, wie es er in diesem Gleichnis beschreibt. Ein Gott, der sich eben freut, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und oft erleben Menschen an den Tiefpunkten ihres Lebens Gott neu. Und zwar so, wie Jesus das im Gleichnis erzählt. Ich habe viele Lebensberichte gehört, und wir werden heute auch Lebensberichte hören, wo Menschen Jesus am Tiefpunkt ihres Lebens begegnen und sich ein neues Gottesbild in ihrem Herzen auftut. Ein Bekannter von uns, der war erfolgreicher Journalist. Der schrieb für Spiegel, für Stern. Und er hat mal auf seiner Weltkarte aufgezeigt, wo er überall gewesen ist in seinem Beruf. Das war wirklich beeindruckend. Er wurde Alkoholiker und in betrunkenem Zustand, läuft er vor die Straßenbahn, wird schwer verletzt, schwer behindert, kommt ins Krankenhaus, liegt dort sehr lange. Und dort begegnet ihm Jesus neu. Und er bekommt ein neues Bild von Gott, dem Vater, in seinem Herzen. Und er erinnert sich, Mensch, ich habe eine Großmutter gehabt, die hat die Zeit ihres Lebens für mich gebetet. Und er macht sich auf, als er wieder einigermaßen gesund wird, wird Christ, lässt sich taufen. Er kehrt zurück zu Gott, dem Vater, nach Hause. Ihm ist Jesus begegnet und ich glaube, oder das hat er gelebt, dass er sagt, seit ich Gott wieder neu kennengelernt habe, geht es mir besser. Mit Gott geht es mir besser als ohne, obwohl ich auch so erfolgreich war in meinem Leben. Jetzt haben wir diese Reihe genommen, nach Hause kommen. Im Gleichnis ist das Zuhause sehr anschaulich. Das ist ein Vater, wahrscheinlich irgendwie so ein Gutshof, es gibt Felder, Tiere, Mitarbeiter, einen Bruder. Und ich verbinde mit diesem immer so ein sehr schönes, großes Anwesen hier irgendwo im Dreiländereck in der Sörs, kann man kaufen, 4-5 Millionen oder so, ne, viel Platz, irgendwie ein richtig schönes Gebäude und so. Aber wie haben wir uns das zu Hause vorzustellen, dass Jesus jetzt außerhalb des Gleichnisses vermittelt? Irgendwie, wenn man das biblische Zeugnis anschaut, dann muss das ja irgendwie ist eine Mischform. Das eine, die Bibel spricht dann vom himmlischen Zuhause, von der Ewigkeit. Das ist der Ort, wo Jesus nach seiner Auferstehung hin zurückkehrt. Und seinen Jüngern sagt, ich bereite euch den Ort vor und ich werde euch dahin holen. Im Epheserbrief steht, dass wir Bürger schon des Himmels sind und auch noch hier sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo jemand Christ wird, wird er ein Mischwesen. Mit einem Bein lebt er noch hier und mit dem anderen Bein lebt er schon auch in der Ewigkeit. Und das eine strahlt in das andere zurück. Also näher kann ich es auch nicht so erklären. Aber dass diese Ewigkeit zurückstrahlt in das Jetzt und uns im Grunde genommen auch unser Leben jetzt schon prägen soll, uns Hoffnung geben soll, uns Zukunft geben soll und letztlich uns auch dieses Vaterbild, was wir dann einmal unverhüllt sehen wird, schon jetzt in unserem Herzen leben soll, das ist klar, darum geht es. Es ist also eine Mischform. Das Zuhause beginnt in dem Augenblick, wo du dein Herz Jesus gibst und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen. Dann beginnst du Bürger dieser Ewigkeit zu sein und kriegst zu sich die Zusage, dass du in der Ewigkeit bei Gott ankommen wirst. Also eine Mischform beginnt schon jetzt und wird irgendwann mal unverhüllt für uns sichtbar sein. Und das ist ein Ort, wie er in der Bibel beschrieben wird, dessen Schönheit man sich hier nicht vorstellen kann. Am vergangenen Mittwoch haben wir in der Bibelstunde darüber gesprochen. Da habe ich ja das große Glück, mit Menschen zusammen zu sein, die 30, 40, 50 Jahre und auch länger schon, ne, Siegfried? 60? 70 Jahre Christ sind. Und ich habe gefragt, Leute, wie ist das? Welche Auswirkungen hat dieser Ausblick auf die Ewigkeit in euer jetziges Leben? Ich sage mir, ich gewöhne mich langsam an diesen Gedanken, dass da noch was kommt. Und mehr oder weniger die übereinstimmende Antwort war, das größte Geschenk, was ich jetzt schon habe, ist eine ganz, ganz tiefe Geborgenheit. Egal, was ich für Niederlagen und für Tiefpunkte auch jetzt immer noch als Christ in meinem Leben erlebe, aber das spüre ich und das weiß ich und diese Gewissheit habe ich. Ich bin geborgen, das kann mir keiner nehmen. Und der Schlüssel, in diese Geborgenheit reinzukommen, ist eine ganz große Dankbarkeit, in der Hand Gottes schon jetzt zu leben. Das hat mich sehr beeindruckt. Dass Menschen, das nach 60, 70 Jahren Christsein sagen können, das ist die Bilanz. Und deswegen fühle ich mich geborgen. Deswegen ist das so kostbar für mich, jetzt immer noch Christ zu sein und an diesen Gott, diesen Vater zu glauben. Ich möchte heute enden mit ein paar Fragen. Auch wenn du schon länger Christ bist, lohnt sich ja die Frage zu stellen, gibt es in deinem Hinterkopf so diesen Gedanken, ja, ich bin jetzt Christ und irgendwie da auch verpflichtet, ich bin drin in dieser Tradition, aber wenn ich so ins Tiefe meines Herzens reinschaue, manchmal habe ich den Eindruck, eigentlich geht es mir vielleicht besser, wenn ich nicht an diesen Gott glaube und nicht mehr ihm verbunden bin. Oder du hast schon ganz oft das Evangelium gehört und auch Menschen kennengelernt, wie den ersten Sohn, der so ein Vaterbild auf einmal bekommt, der auf ihn wartet, sehnsüchtig, wo Freude ist. Du hast das schon oft gehört, aber man stellt sich ja die Frage, warum gehst du nicht den nächsten Schritt und sagst, ja, ich möchte mich diesem Vater anvertrauen. Lebt in dir auch so noch dieser Rückhalt, ich sage mal so ein Haken, der sagt, boah, wenn ich das mache, dann schließe ich mich ja der Spaßbremse an. Das Leben tobt auf der anderen Seite, nicht auf der Seite Gottes. Steckt das vielleicht bei dir drin? Aber manchmal muss man sich das ja klar machen, sagen, warum lebe ich eigentlich, wie ich lebe? Warum scheide ich mich nicht? Warum mache ich nicht klar Schiff? Warum lasse ich mich nicht taufen? Also denkst du vielleicht innerlich auch, dann hört das Leben auf, wenn ich mich ihm zuwende? Irgendwann werden wir ja diese Fragen beantworten müssen, ob wir wollen oder nicht. Irgendwann werden wir vor Gott stehen und ja, vielleicht würde er uns fragen, Mensch, du hast so viele Gelegenheiten gehabt, warum ist das an dir mal vorbeigeglitten? Deshalb lade ich dazu ein, das doch nicht so weiter wegzuschieben, sondern diese Adventszeit auch zu nutzen, als diesen Punkt nach Hause zu kommen endlich und zu sagen, ich versuche das einfach mal und hoffe, dass ich diese Erfahrung mache, dass ich irgendwann sagen kann, nach 10, 20, 30 Jahren, ja, ich habe diese Geborgenheit gekriegt, vielleicht auch im Tiefpunkt meines Lebens. Und das andere an uns, die wir, ja vielleicht auch mal unser Gottesbilder, die wir weitergeben, auf den Prüfstand stellen müssen. Was geben wir eigentlich an unsere Kinder weiter? Haben die Lust, Gott kennenzulernen, wenn sie auf uns schauen? Oder müssen wir uns da auch etwas nachjustieren lassen durch den Heiligen Geist und uns auch wieder vom Wort Gottes, wie Jesus uns den Vater nahegebracht hat, inspirieren zu lassen und nicht so von den Dingen, die wir uns zusammengebastelt haben? Ja, vielleicht müssen wir manchmal unsere Kinder auch um Vergebung bitten, was wir ihnen weitergegeben haben an Gottesbildern und wo wir sie ausgebremst haben und ihnen einen Gott vermittelt hat, der so in der Bibel einfach nicht zu finden ist. Mit den Fragen entlasse ich euch jetzt in den Rest der Adventszeit und diesen Gottesdienst. Wir nehmen uns aber einige Augenblicke noch der Stille und dann kommen wir zu einem wirklich schönen Teil, wo Menschen erzählen werden, wie ihnen Gott begegnet ist und warum sie sagen, ich will mich auf diesen Gott einlassen. Aber erstmal ein paar Augenblicke der Stille. Oder könnt ihr ein bisschen auf dem Klavier begleiten? So ein kleines Stück schon mal. Dieses Maria war so schön. Kannst du das so? Danke. Ach,